BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Haben Sie sich heute schon ein bisschen bewegt? Vielleicht mit dem Hund draußen gewesen, zum Bäcker geradelt, vielleicht die Treppen im Haus auf- und abgelaufen? Das ist gut, denn jede noch so kleine Einheit zählt, sagt Professor Martin Halle. Er ist der Direktor des Lehrstuhls für präventive und rehabilitative Sportmedizin an der TU München. Ganz herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie haben sich auch schon bewegt. Sie haben einen Spurt von der Tiefgarage im Funkhaus zu mir ins Studio.
Ja, so ist es. Aber
ein gut trainierter Mensch, kann das ja wegstecken. Und es ist ja gut, wenn wir unseren Körper immer ein bisschen in Wallung bringen. Wir werden uns darüber unterhalten. Eins Ihrer Credo ist, Sie sagen, wenn Sie gesund altern wollen, und das ist ja ein Ziel, das wir alle haben, denke ich, dann brauchen wir Bewegung, dann brauchen wir Sport und es darf auch gern ein bisschen kräftiger ausfallen als nur der Ausdauersport, den sicher viele machen. Professor Martin Halle ist heute von der TU München zu uns gekommen. Da ist er Direktor der rehabilitativen Sportmedizin und präventativen Medizin. Ist ein bisschen ein sperriger Titel. Können wir das gerade mal in simplere Worte fassen? Was ist Ihr Fachbereich, Ihr Forschungsbereich? Womit beschäftigen Sie sich?
Ja, dieser Titel, das ist
kaum raus.
Gell? Ja, genau, das ist jetzt auch gerade sogar geändert worden, weil sperrig, aber weil sich auch mein Aufgabenbereich über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Und das ist ja noch so ein bisschen präventiv, rehabilitativ, Sportmedizin, da kann man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Bewegung ist da drin, Sport, Medizin. Ist es so, dass es präventive Sportmedizin, das ist geblieben, und Sportkardiologie ist, also das Herz da im Fokus steht, auch das, was ich so gelernt habe, was mein Spezialgebiet ist, was auch ich sehr verfolge. Ist eine Aufgabe, die mir großen Spaß macht. Mhm.
Wo sind Sie denn beheimatet? Wir stellen ja unsere Gäste gerne immer ein bisschen ausführlicher vor bei BR Heimat. Sie sind, glaube ich, kein Bayer.
Nein, ich bin keiner, genau. Ich komme aus der Stadt, die es nicht gibt. Oder zumindest sagen einige Leute, dass es Bielefeld nicht gibt. Lieben Gruß an die Arminia.
Ostwestfalen.
Ostwestfalen.
Ein wunderbarer Land. Also eine wunderbare Region. Ich finde, der Name ist schon so schön. Ostwestfalen.
Ja, genau. Weiß man nicht, ob es Osten oder Westen ist, aber die Ostwestfalen. Ich mag den Landstrich da sehr. Die haben irgendwie schon auch was, auch wenn es vom Dialekt anders ist, die haben schon auch was Ähnliches wie die Bayern, sind schon so bodenständig, also viele Worte ist nicht, in einigen Bereichen zumindest nicht ganz untypisch, hat man ja hier in Bayern auch. Und wenn man aber dann mal schaut, das sind so die eher ruhigen, und dann gibt es man sagt dazu bei uns auch so Quasseln. Und das sind die, wenn man mal schaut, in den Medien, die halt Moderatoren sind oder dann halt auch im Fernsehen, Radio unterwegs sind als Komiker, die kommen viele aus Ostwestfalen.
Tatsächlich, bei uns ist es Niederbayern.
Da sieht man es halt.
Die Niederbayern, sie haben einen Sinn für Komik und Humor, das ist sensationell offenbar. Wie hat Sie der Weg zur Medizin geführt? Was war da so als junger Mann der Impetus zu sagen, das möchte ich bitte machen?
Also es war schon so, ich wollte gerne, so wie viele ja auch die Medizin studieren, wollte gerne anderen Menschen helfen, wollte auch eine Aufgabe mir in meinem Leben geben. Ich glaube, das war schon ein wichtiger Aspekt. Es war allerdings so, dass ich erst Lehrer werden wollte und mich dann fürs Medizinstudium beworben habe, dann nach Kiel einen Studienplatz bekommen habe, habe das dann auch gemacht. Also das war schon auch das, was ich da als Ziel für mich aufgenommen habe. Mhm. Und bin in Kiel gewesen 2 Jahre, dann nach Freiburg gewechselt, also vom ganz im Norden dann in den Süden, um mein Studium da dann zu beenden, und war zwischendurch dann auch, wie es im Medizinstudium durchaus viele machen, dann in England, in den USA, habe da meine Kenntnisse in der Medizin, die dort ein bisschen anders gelehrt werden, mehr am Patienten, schon gleich früh im Studium dran, sodass ich sehr früh einen Patientenkontakt hatte, auch viel dadurch gelernt habe. habe ich dann mein Studium da in Freiburg schlussendlich beendet.
Und wie sind Sie in dieser Fachrichtung dann gelandet? Also wie kam das dann? Der eine sagt Kardiologe, der nächste sagt nee, Hals, Nasen, Ohren, der nächste sagt Kinderarzt. Und Sie waren in der Richtung Sportmedizin unterwegs.
Ja, da, es gibt ja so eine Abi-Zeitung, ja, wie ja, und wir hatten damals auch eine Abi-Zeitung und dann habe ich irgendwann mal nachgeschlagen, was dann eigentlich als Berufswahl stand. Und da stand schon Sportmedizin. Also insofern so ein bisschen bin ich mir meinem Wunsch da treu geblieben. Aber es hat ja natürlich auch viele Umwege gegeben. Es ist ja auch in der Medizin, wenn ich war in der Neurologie, da wollte ich Neurologe werden und dann war ich in der Gastroenterologie, also Magen-Darm, da wollte ich Gastroenterologe werden. Immer das, was ich gesehen habe, war doch spannend und habe dann, aber mein Vater ist sehr ein Sportlehrer und sehr sportaffin. Und ich bin in einem Haus aufgewachsen. Meine Eltern hatten so eine Zwergschule gekauft, ganz auf dem Land. Gibt es ja einen großen Klassenraum und mein Vater hat diesen Klassenraum in den ehemaligen so einer kleinen Mini-Turnhalle umgebaut mit Kletterwand, Tischtennisplatte, kleinem Tor. Also wir sind eigentlich in so einem sportlichen Haus aufgewachsen und das hat mich, glaube ich, schon geprägt, dass ich dann später gesagt habe, ja, dieses Medizin-Kombination mit Sport und dann aber das, und das würde ich schon meinen, das dann nochmal zu dem weiterzuentwickeln, was ich heute mache, das war auch sicherlich nicht absehbar. Das ist, kann man von heute auch rückblickend sagen, sicherlich auch neu.
Und dann nach München gekommen, wie viele Jahre schon?
Ja, ich bin dann aber sogar von Freiburg noch nach Göttingen, war da sogar dann richtig in der Kardiologie, also erstmal einen Internisten gemacht, dann in der Kardiologie sogar in der Zeit, als ich dann hier die Stelle in München, als sie ausgeschrieben war, war ich Oberarzt in dem Herzkatheterlabor. Also ich habe Herzkatheter gemacht und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann es jetzt nicht sein, nochmal 30 Jahre jeden Tag Strahlenbelastung durch das Röntgen und dann kommt man irgendwie immer zu spät. Also die Herzgeräte sind schon halb zu oder ganz zu und der Herzinfarkt ist da, das kann es doch nicht sein. Dann kam diese Stelle, ausgeschrieben an der TU München, die durchaus hoch aufgehangen war, weil sie direkt in der medizinischen Klinik verortet war und ist. Also das heißt, am Klinikum rechts der Isar. Da dachte ich mir, Mensch, da könnte man doch so einen neuen Bereich machen, der Prävention und Herzerkrankungen heißt. Und dann nehmen wir den Sport da mehr mit, den wollte ich ja gerne machen und gucken wir mal, was sich daraus entwickeln kann. Und so ist es eigentlich dann dazu gekommen, dass ich dann hier in München, ich war gerade 40 geworden, angefangen habe. Und habe meinen Freunden dann gesagt, ja, also ich gehe jetzt nach München. Und habe gesagt, toll, ja super. Aber ich mache da präventive Kardiologie. Und dann habe ich gesagt, was machst du bitte? Ja, warum bist du denn jetzt Chefarzt geworden an einer großen Klinik und machst deinen Herzkatheter weiter und baust ein Haus? Und ja, so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte irgendwie was Neues machen, was anderes. Und ich glaube, dass dieses Thema Prävention in der Zukunft kommen wird.
Ja, es muss kommen. Wir können uns das nicht mehr leisten auf gut Deutsch als Gesellschaft.
Das war aber vor 20 Jahren auch schon klar. Ja. Aber ehrlich, es war so, ich kam nach München. Auch hier die Kollegen am Klinikum rechts der Isar haben gefragt, was macht der eigentlich? Und ich glaube, sie haben es 10 Jahre nicht verstanden. Und heute muss man sagen, dass es, das kann man schon so sagen, ja, das war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, auch hier in München, an der TU, die sich auch weiterentwickelt hat, den unheimlichen Drive hat in unterschiedlichen Bereichen, die es auch sehr unterstützt hat. Und heute muss man sagen, damit nicht nur mit mir, sondern anderen, die diesen Bereich Prävention eben auch dann wissenschaftlich bedienen, in der Lehre bedienen, doch ganz vorne, nicht nur in Deutschland.
Es ist ja ein bisschen ein Problem, das könnte man jetzt geradezu philosophisch vertiefen. Ich habe immer den Eindruck, dass wir leider auch speziell in unserem Land immer gerne für die Folgen zahlen, in vielen Bereichen und zu wenig für Prävention tun, auch im Gesellschaftlichen, bei der Jugendarbeit, bei der Sozialarbeit etc. Und da müssen wir, glaube ich, umdenken, auch als Gesellschaft, dass man sagt, wir müssen Sachen versuchen, gar nicht erst entstehen zu lassen.
Alles
ist teurer, oder?
Na, da sprechen Sie mir auch total aus dem Herzen. Das ist ja nicht nur, was jetzt Herz-Kreislauf angeht. Das sind unsere ganzen auch sozialen Probleme, die wir auf der anderen Seite auch haben. Und wenn ich mich mit Kollegen aus dem Bereich Psychologie unterhalte, Psychosomatik, die sagen, wenn es mal bis zum 5. Lebensjahr, wenn das gut gelaufen ist, dann läuft es auch weiter bis 95. Aber die ersten 5 Jahre, auf die müssen wir uns genauso von dieser psychologischen Komponente der Erziehung, des Familiensettings, der Freundschaften. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Das Zweite ist, dann versuchen möglichst auch die jungen Leute dann im gesunden Lebensstil auch gewisserweise auch zu erziehen, das vorzuleben und zu vermitteln. Und da sehe ich es schon so, dass wir einen falschen Fokus da setzen, denn da wird es schnell durch Mathematik, Latein, Griechisch, ganz wichtig, will nicht sagen, dass ich unterstütze das sehr, ist total wichtig. Aber wir müssen auch die Sportstunde.
Die darf nicht immer als erstes ausfallen.
Die darf nicht als erstes ausfallen. Mhm. Und ehrlicherweise, warum haben wir nicht wirklich absolutes Top-Essen in unseren Schulen? Für unsere Kinder, das kann doch auch wirklich nicht wahr sein, das kann auch nicht teuer sein. Und vor allen Dingen auch vorgegeben. Jeder bastelt da so vor sich hin, macht's jede Schule wiederum alleine mit dem Anbieter oder jenem. Und das zeigt nur, wir müssen ran. Wir haben aber auch ein riesiges Potenzial, was wir leicht heben könnten.
Hätten wir. Wir müssen es nutzen. Ne?
Und da könnten wir auch in Bayern absoluter Vorreiter sein. Mhm. Deutschland auch. Aber wenn wir jetzt mal schon von Bayern aus sprechen, das wäre doch eine einfache Sache und würde auch sich gut abbilden lassen.
Mhm. Sport ist gesund, das wissen wir alle. Sport ist lebenswichtig, auch das wissen wir. Vielleicht ist noch ein bisschen unterschätzt, wie wichtig Sport auch ist, wenn man sagt, ich möchte ganz gerne gesund altern. Und Professor Martin Halle, der forscht ja geradezu in dieser Richtung. Es ist tatsächlich ein weites Feld, ein großes Feld, eins, das wir noch viel mehr in die Öffentlichkeit tragen müssen. Also machen Sie gerne ein bisschen Werbung für dieses Thema heute.
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Also es ist ja so, dass man sagt Sport oder körperliche Belastung, Bewegung, wer rostet, der rastet. Das weiß jeder. Mal irgendwie eine Verletzung gehabt in dem krank gewesen, gelegen, mal 2-3 Wochen, dann ist es schwieriger, wieder hochzukommen und auch wieder in die normale Belastung hinein. Was ich gerne meinen Studenten erzähle, und das möchte ich hier gerne so in der Weise auch tun, ist, man muss sich nochmal vorstellen, was ist eigentlich oder warum ist denn eigentlich Bewegung so wichtig und gut? Und wir sind ja irgendwann mal als Neandertaler unterwegs gewesen und wir mussten halt dem Mammut davon und dem Hasen hinterher und mussten uns da irgendwie durchschlagen. Wer nicht auf Muskulatur top ausgerichtet war, also das heißt, die Gene super abgestimmt sind, dass dass wir uns bewegen können von A nach B, der hat es eben in der Evolution nicht geschafft. Sodass wir von unserem Körper noch zurückblickend auf unsere Urvorfahren, was die Muskulatur angeht, absolut top ausgestattet sind. Ich sage dazu immer, das ist unsere Festplatte im Computersystem unseres Körpers. Und diese Festplatte, das sind unsere Gene. Und wenn die gut abgelesen werden, dann ist es so, dann ist der Alterungsprozess geringer. Also das heißt, wir altern langsamer und dann können wir nicht nur 40, 50 Jahre alt werden, wie die meisten früher, sondern wir können 70, 80 oder sogar 100 und mehr Jahre alt werden. Und deswegen muss man aber sehen, dass man dieses Programm immer wieder abruft und regelmäßig abruft. Und das ist auch interessant, also das ist ja dann programmiert in unseren Muskelfasern. Also ich muss diese Muskelfasern, die muss ich aktivieren. Das ist ein physikalischer Reiz. Ja, also Massage funktioniert da nicht, ja, sondern man muss es schon aktiv machen. Und das ist der Spaziergang, das ist der Jogginglauf, das Fußball oder Kniebeugen oder was auch immer. Und dann ist es so, wenn man mal mit einem Hörrohr oder Stethoskop an unseren Körper heranhorchen würde und dann mal schaut oder hört, was da so alles passiert, wenn unsere Muskulatur sich belastet. Das ist unglaublich. Das ist wie ein Feuerwerk, wie ein Sprachwirrwarr hin und her. Die Muskulatur unterhält sich.
Also der Körper kommuniziert, alles kommuniziert.
Ja, mit dem Gehirn, mit dem Herz, mit den Gefäßen, mit der Leber und sagt, hier ist die Muskulatur, hallo, hallo, bitte, ich brauche mehr Zucker und mehr Fette, also Leber und Fettgewebe, macht mal, bestellt mal was bereit. Herz, schlag mal schneller, Gehirn, du musst aufmerksamer sein. Und insofern ist dieses immer wieder sportliche Aktivität, Bewegung der Muskulatur, dann ein Ganzkörperreiz, der dann halt in den entsprechenden Organen zu den Anpassungen führt. Und das ist das, was wir mit Gesundheit übersetzen oder mit langsamerem Altern. Mhm.
Nun ist es ja so, dass schon viele Menschen, hoffen wir zumindest, sich irgendwie sportlich bewegen. Vielleicht ändert man den Sport im Laufe des Alters, dass man jünger ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, mit mehr Power noch unterwegs ist. Da geht man vielleicht Squash spielen. Vielleicht, wenn du ein gewisses Alter hast, sagst du, ja, das ist jetzt nicht mehr so dolle für die Gelenke und fürs Knie, aber ich gehe jetzt walken. Also man passt sich ja an, was ja wahrscheinlich sinnvoll ist, oder?
Ja, das ist total sinnvoll. Da kann man schon so in sich reinhören. Was wichtig ist und was manchmal so etwas vergessen wird, ist, wenn wir uns wieder mal die Muskulatur anschauen, dann ist es so, ab dem 45. Lebensjahr nimmt einfach Muskelmasse ab. Punkt um aus Ende. Frauen ein bisschen später, Männer sind da eher dran. Und das merkt man dann halt mit 55 oder 60, schlackert dann die Hose ein bisschen, die Oberschenkel sind nicht mehr ganz so kräftig, wie man sie kennt. Ja, und dann besonders ab dem 70., 75. Lebensjahr nimmt das nochmal dramatisch ab. Das heißt also, da muss man unbedingt dagegen steuern. Und deswegen das Krafttraining ab dem 40., 45. Lebensjahr ist absolut essentiell und muss dann eben auch bis ins hohe Alter umgesetzt werden. Muskulatur aktivieren. Und der 80-Jährige, der jetzt sagt, hey, was soll ich denn jetzt machen? Dem würde ich sagen, 80% Krafttraining, 20% Ausdauer. Wenn es um Herz-Kreislauf, weil der muss ja dann irgendwie in seinem Alltag zurechtkommen, muss vielleicht noch sehen, dass er zum Bäcker kommt und zurück und so. Ja, also das ist sein Radius. Der 20-, 25-Jährige, dem würde ich sagen, ja, da ist genau umgekehrt. 80% Ausdauer, 20% Kraft, denn es muss ja so sein, dass die Muskulatur zwar erhalten wird durch ein bisschen Krafttraining, aber vor allen Dingen das Herz-Kreislauf-System dann auch gesund erhalten bleibt.
Also ich sehe schon, wenn ich da kurz einhaken darf, es geht nicht so, dass du ein Programm für jeden verordnen kannst, sondern du musst immer schauen, wie ist der Mensch? Wie geht's dem? Hat der was? Was hat er? Und dann muss man das anpassen.
Ja, sehr wichtig, weil das natürlich schon auch immer so ist. Wir alle mögen immer gerne die auch Belastungen durchführen, die einem Spaß macht. Das soll es ja auch sein, ja. Aber die wir auch leicht durchführen. Nur so, wenn wir uns quälen müssen, dann ist schwieriger, das dann auch umzusetzen. Und so ein Krafttraining sagt dann doch der eine oder andere, brauche ich jetzt vielleicht nicht. Koordination ist das Weitere. Ausdauer dann auch bei einem bestimmten Puls, um halt den Stoffwechsel anzusprechen, aber vielleicht auch nicht zu viel. Also ja, das ist sehr abhängig auch. Oder der ein oder andere gerade im höheren Alter hat doch eine Erkrankung, sei es zum Beispiel die Prostata oder schon Herzrhythmusstörung oder einen Herzinfarkt gehabt. Und da ist es, oder eine Krebserkrankung, auch da ist es so ganz wichtig zu verstehen, ja, auch in den Situationen angepasst muss und sollte ich ein körperliches Training durchführen.
Also es ist so, dass ich denke mal, wenn du Sport mit einem gewissen Alter verbindest, dann denkst du eigentlich immer an dieselben Sachen. Du denkst, ja, Senioren, was machen die? Die gehen schwimmen ganz gern, oder? Die gehen walken oder vielleicht einfach spazieren. Und dann, was machen sie noch ganz gern? Vielleicht ein bisschen langlaufen. Das sind so die klassischen Ausdauersportarten. Und sie sagen, das ist alles prima, aber es reicht nicht, Leute. Sie dürfen rückräuspern, wenn Sie einen Frosch haben. Ihr müsst auch wirklich was ganz gezielt für die Muskeln tun, für den Muskelaufbau tun. Also klassisch Krafttraining, wobei wir jetzt nicht unbedingt die Muckibude dafür brauchen. Man könnte vermutlich auch manches selber tun.
Ja, unbedingt.
Einfach erstmal.
Ja, es ist so, dass man vor allen Dingen, gehen wir mal auf den Älteren ein. Da ist es so, was möchte ich verhindern? Möchte verhindern, dass die oder derjenige stürzt. Weil das ist das Hauptproblem, Stürzen, Oberschenkel-Halsbruch, ins Krankenhaus, Lungenentzündung und dann war es das häufig schon. Also das möchte ich verhindern. Und wie kann ich dieses Stürzen verhindern, indem ich Koordination trainiere? Und also auf einem Bein stehen, mal erst den Arm an der Wand, dann festhalten dort, Kontakt suchen an der Wand, auf einem Bein stehen, eine Acht in der Luft kreisen. Ganz einfache Übung, dann nur mit einem Finger an der Wand. Also da sieht man schon, man kann das sehr individuell gestalten. Da muss man nirgendwo hinfahren, das kann jeder morgens, mittags, abends vor Frühstück, Mittag und Abendessen mal so 10 Minuten durchführen. Dann geht es darum, auch zum Beispiel an die Kräftigung der Muskulatur an der Wand sitzen. Das heißt, wie so ein Hocker ohne Stuhl an der Wand. Wenn man jetzt fit ist, macht man das so, das ist 90 Grad im Kniegelenk. Wenn man nicht so fit ist, nimmt man halt so 120. Also das heißt, ich kann das auch sehr individuell anpassen und mich dann auch steigern. Fange mal mit 10 Sekunden an und dann sind es vielleicht beim nächsten Mal 15 und dann weiter. Und das soll nur zum Ausdruck bringen, macht es zu Hause in den Tag, Alltag integriert, kleine Übungen, Koordination und Kraft. Und wenn es um die Ausdauer geht, wissen wir auch, dass so kurze Einheiten von 10 Minuten, zum Beispiel zügiges Gehen draußen, dreimal um den Block, dass das bereits sehr gut die Muskulatur anspricht, auch das, was ich vorhin gesagt habe, diese Kommunikation zwischen den Organen im Körper anspricht. Und wenn man das umsetzen kann, dann hat man fast das meiste an den positiven Effekten von körperlicher Aktivität, sportlicher Aktivität ausgenutzt.
Aber Sie freuen sich auch über jeden Senior oder Seniorin, die tatsächlich vielleicht in ein Fitnessstudio geht und sich da von dem Trainer mal zeigen lässt, im Rahmen der Möglichkeiten, die man einfach noch hat. Wie kann ich denn Arme, wie kann ich denn Beine, wie kann ich denn das kräftigen?
Unbedingt. Also meines Erachtens ist es so, alle über 65, wirklich alle über 65 sollten sehen, dass sie sich im Fitnessstudio anmelden. Also es muss mal meines Erachtens ein Paradigmenwechsel her. Wir müssen sagen, nicht die 30, 35-Jährigen, die dann halt gut aussehen wollen und gestellten Oberkörper, das sind diejenigen, die sich da tummeln sollten, meinetwegen auch. Und natürlich ist es gut und wichtig. Ja, aber die sollten auf jeden Fall dann zusammen mit Älteren und auch bis 80, 85 Jahre dann in diesem Fitnessstudio zusammen sein. Und ich glaube auch, das hat eine ganz wichtige soziale Komponente und auch gesellschaftliche Komponente. Denn wir sollten auch die Älteren mit den Jüngeren zusammenbringen. Und wie geht es nicht besser eigentlich als über sportliche Betätigung? Dem einen auch dann mal zu sagen, hey, also Sie sind ja ganz schön alt, ja, und toll, wie Sie das aber hier noch machen. Und, und der andere Ältere kann fragen, hey, zeig mir doch mal, wie die Übung geht. Ja, das ist es doch. Es muss, finde ich, nicht nur so, um halt Muskulatur aufzubauen, um nicht alt zu werden, sondern es muss einfach doch so sein, es muss Spaß machen, im Leben sein, zwischen den Menschen. Und wenn es dann noch der Sport ist, ist es, glaube ich, ein tolles Vehikel.
Da waren Sie jetzt aber schon einer der Ersten, glaube ich, jetzt in Deutschland, die das so wirklich gepredigt haben, die da also nicht, die geradezu missionarisch da ein bisschen unterwegs sind, gell?
Ja, das ist so, auch gerade was das Training im Alter angeht, bin ich besonders von meinem Vater, der jetzt im August 90 wird, meine Mutter ist schon 90, mein Vater, der uns ja schon früh auch so zu dem Sport gebracht hat, sagt, Martin, mach doch mal was für uns. Schau mal, meine Muskeln gehen dahin und welche Übungen kannst du mir empfehlen? Und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, die Übung würde ich gerne machen oder mache ich. Schau doch mal von deiner Seite drauf. Und wir haben da auch so ein kleines Programm zusammengestellt für ihn und seine Bull-Freunde. Mhm. Und so ist es entstanden. Und dann habe ich mir überlegt, also das ist es nicht nur, sondern wir müssen ran an ein riesengesellschaftliches Problem. und das ist Pflegebedürftigkeit.
Ja.
Wir laufen da sehenden Auges
in die absolute Katastrophe.
In die absolute Katastrophe. Mhm. Wir können nicht diejenigen, die jetzt körperlich das nicht mehr schaffen, alleine zu Hause zu leben, dann können wir nicht sagen, ja, okay, jetzt haben wir schon ein Altenheim und da gehen jetzt alle rein. Erstens, wir haben diese Altenheime nicht.
Zweitens, wir haben das Personal nicht.
Wir haben das Personal nicht. Drittens, wir können es gar nicht finanzieren mit der Pflegeversicherung. Ja, das kostet ja ein Unmengen an Geld. Und da ist es aber auch so, dass wir da durchaus mit der sportlichen Aktivität was in der Hand haben, was Pflegebedürftigkeit herauszögern kann oder sogar wieder eine geringere Pflegestufe dann induzieren kann. Also war dann die Idee, jetzt gehen wir doch mal dahin, wo diejenigen schon sind, also im Altenheim, im Pflegeheim, und sagen, wir bauen da ein Fitnessstudio ins Altenheim. Also jenseits, also wenn man heute mal in alten Pflegeheimen reinguckt, tolle Kantine und dann gibt es da Nachmittagskuchen, da gibt es auch eine Bastelecke, dann werden diejenigen abgeholt auch zum Spaziergang. Gelegentlich kommt auch mal eine Physiotherapie in die Einrichtung, die dann für wenige dann auch was anbieten und so. Ja, alles schön und gut. Aber es geht ja darum, ein Trainingsprogramm zu machen, jeden Tag anzubieten für diese älteren Menschen und dann auch deren Muskulatur aufzubauen, Koordination zu trainieren, mit ganz viel Spaß, mit Interaktion zwischen denjenigen, die das Training machen. Und dann war es auch eine Fügung, kann man schon sagen, dass ich mit der Geschäftsführung der Beisheim Stiftung dann bei einer Veranstaltung zufällig zusammenkam und es nämlich, und das war jetzt vor 6, 7 Jahren, und da war es zu der Zeit so, dass dieses Thema Pflegebedürftigkeit und was man dagegen tun, dann da, auch da, ich bin auch, muss man ehrlich sagen, auch hier bei uns im Ministerium, auch bei Stiftungen, auch bei öffentlichen Förderern, es hat eine Förderung für Alte fast nicht gegeben. Sie können Kinderforschung, also Kindergarten und Bewegung und Grundschulalter, da können Sie das Geld irgendwie abbuchen irgendwo. Ja, Stiftungen machen das, öffentliche Hand macht das. Aber die Alten in unserer Gesellschaft, da wo auch wir beiden ja irgendwo jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren ja uns genauso wiederfinden, da ist es so, dass es unterrepräsentiert. Und dann hat sie gesagt, ja, da müssen wir was machen, war sofort Feuer und Flamme. Und wir haben dann mal an einem Pilotprojekt, das war in Rotach-Egern da am Tegernsee, haben wir einen alten Pflegeheim mal ausgestattet mit der TU. Das ist ja nicht so, dass man da sagen kann, ja, machen wir jetzt irgendwie, sag mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, irgendein Fitnessstudio-Name, ja, machen wir jetzt da ins Altenheim rein, nehmen wir die Geräte. Na, das funktioniert nicht. Nee. Da kommt ja jemand mit dem Rollator, dann ist man ja auch eine ganz niedrige Einstellung, auch mal 0 Watt oder 5 Watt, also ganz niedrige Einstellungen. Das muss kontinuierlich sein. Da gibt es gar nicht so viele Anbieter auf der Welt, die sowas machen. Dann das Licht muss ein anderes sein, wegen auch der eingeschränkten Sehfähigkeit. Der Boden kann jetzt nicht ein Parkettboden sein, sondern muss halt gepolstert sein, wenn jemand fallen sollte, dass nicht gleich zum Oberschenkelhalsbruch kommt und. Meine Mitarbeiter sind dann nach Skandinavien geflogen und nach in die Niederlande. Da ist man schon weiter als hier bei uns.
Wieder mal.
Ja, wieder mal.
Wieder mal.
Im ganzen Gesundheitssystem viel weiter als wir. Wir laufen da also wirklich wie die rote Laterne hinterher. Man könnte sich auch einfach nochmal abgucken, wie die es machen, und einfach copy-paste in unterschiedlichen Bereichen, gerade im Gesundheitssystem. Und hier dann dann diese Altenheime dort besucht, die Information mitgenommen, dann hier mit auch Kollegen von der TU München dann neue Geräte entwickelt mit denjenigen, die Innenarchitektur machen. Also so einen interdisziplinären Ansatz gefahren. Ein Think Lab dafür entwickelt. Und dann hat das da eingeschlagen wie eine Bombe.
Also die Leute sind gekommen.
Die sind erst natürlich, so wollten sie gucken, aber es ist so, dass das nicht lang gedauert hat. Und vor allen Dingen, man muss sich das ja auch so vorstellen, dann ist nicht nur dieses Training dann Thema. Und da vielleicht noch erklären, das ist jetzt nicht nur so Geräte da, sondern es ist gepaart mit einer Fläche, wo man sich auch einfach hinsetzen kann, in Sofa und lesen kann.
Oder einfach dabei sein.
Dabei sein kann. Mhm. Und auch im Bildschirm kann man auch Fernsehen schauen, ja, und die anderen trainieren. Also das muss schon so eine auch eine Fläche, ein Raum sein, der jetzt mehr ist als nur, dass man da schwitzt, sondern Kommunikationsraum ist es. Mhm. Sport als Vehikel für Kommunikation und dann sind die Gespräche, wie mir dann berichtet wurde, dann nicht nur über Gebrechen da und dort oder wie war das Essen jetzt oder wie ist das Mittagessen und was steht auf dem Menü, sondern dass man sagt, hey, hast du schon trainiert? Komm, gehen wir nachher mal zum Training. Und bist du schon mal rausgegangen jetzt mit deinem Rollator? Und so ist es so, Sache, die ich da, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Dame, 95 Jahre. Ich war dann, das war hier in weiteren Einrichtung hier direkt neben der TU München, in der Diakonie, habe ich dann nach einem Jahr Training dort, habe ich eine Ansprache gehalten, weil die Jubiläumsfest hatten. Und dann kam danach eine dieser 95-jährige Dame zu mir und meinte, Dr. Halle, ich muss Ihnen unbedingt was sagen. Sag ich, also, ja, Sie machen das ganz toll und Ihre Mitarbeiter sind so toll. Wir haben so viel Spaß und es ist so herrlich und endlich haben wir was Neues. Mhm. Aber eins möchte ich Ihnen noch sagen. Wir haben jetzt diese Jenny, die macht es ganz toll, eine tolle Therapeutin. Aber diesen Tobias, Sie wissen schon, den mit den Muskeln, den hätte ich gerne wieder. Und das heißt, ja, und es zeigt nur auch, wir müssen nicht meinen, dass das Leben mit 60, 65 oder 70 vorbei ist und dass es mit 80 oder 85 irgendwie zu Ende ist. Nein, die Emotionen sind die gleichen, die Gefühle sind die gleichen. Man bleibt bis 90 Jahre, bleibt man Kind. Und das müssen alle realisieren. Die Jugendlichen müssen es realisieren. Sie werden auch mal alt werden. Und dann möchten sie auch angesprochen werden, wiederum von den Jüngeren. Und wir brauchen eine Zusammenführung der Generationen. Wir brauchen eine Aufgabe, die wir den Generationen weitergeben können und der Sport. Und hier zum Beispiel im Altenheim ist das, was verbindet.
Absolut. Professor Martin Halle von der TU ist heute bei uns zu Gast. Er hat uns gerade von seiner Studie erzählt, eben Sport, Bewegung, dass man das auch in einem Seniorenheim ganz wunderbar ansiedeln kann und dass die Heimbewohner und Bewohnerinnen darauf wirklich reagieren und daran teilnehmen und daran Freude haben und daran auch Lebensqualität gewinnen. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die vielleicht sagen, naja, ist ja schön, was die zwei da jetzt im Radio so reden, aber ich darf ja gar keinen Sport mehr machen, sagt mein Arzt. Ich hatte einen Herzinfarkt oder ich hatte einen Schlaganfall. Ich muss ja ruhig tun, ich muss mich ja schonen, ich muss ja ganz arg auf mich aufpassen. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, liebe Grüße an den entsprechenden Arzt. Ja. Wer das noch nicht ganz verstanden hat, dann braucht es in gewisser Weise, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen Nachhilfe. Warum sage ich das vielleicht jetzt so etwas pointiert? Es ist so, da hat sich im wissenschaftlichen Bereich unglaublich viel innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahre gezeigt. Wir wissen, dass gerade bei Herzerkrankungen, wenn jetzt ein Herzinfarkt passiert ist und man dann natürlich optimal die Medikamente darauf abstimmt, Cholesterin, Blutdruck und das Herz unterstützen und so weiter. Das muss alles sein, das ist die Basis, ohne Frage. Da darf man auch nicht dann meinen, dass man da vielleicht an Medikamenten irgendwie drehen darf oder die reduzieren darf. Und dann obendrauf die körperliche Bewegung. Und jetzt mal alle herhören, ja, wenn man sich überlegt, dass ein Patient mit einem Herzinfarkt eine doppelt so gute Prognose hat, wenn er oder sie 20 Minuten zügiges Gehen am Tag durchführt.
20 Minuten?
20 Minuten, doppelt so hoch ist dann oder verbesserte Prognose, das heißt Überleben, ja, dann ist doch klar, ich muss es auch selber umsetzen. Der Arzt muss es verordnen und verschreiben. Und man sieht aber hier auch schon daran, ja, es ist dann schon jeden Tag. Das ist sicherlich auch eine Umstellung für den einen oder anderen. Aber Medikamente werden auch jeden Tag genommen. Bewegung muss dazu auch jeden Tag, weil man eben diese Muskulatur, diese Gene, diese Kommunikation im Körper ansprechen muss. Es muss so sein, dass dann eben die Gefäße, das Herz angesprochen werden und dann diese positiven Effekte dann auch dort passieren. Und die Effekte sind unglaublich. Mhm. Und da spreche ich jetzt noch mal gar nicht von denen, wie geht's mir, wie fühle ich mich. Denn die meisten sind ja auch bei so einer Erkrankung, Schlaganfall, Herzinfarkt.
Bist du auch psychisch
Krebserkrankung.
Down.
Ja, da ist man ja total, also denkt, oh Gott, ist das jetzt alles gewesen? Und darf ich mich da jetzt belasten, mein armes Herz? Oder ist es nicht so, dass wenn ich eine Krebserkrankung habe, dass ich dann vielleicht mein Immunsystem irgendwie schwäche oder ja, oder ich muss mich ja ausruhen? Komplett falsch, komplett falsch. Ausruhen führt noch mehr zu dann der eingeschränkten Belastbarkeit und dann noch mehr Müdigkeit. Und wir wissen heute auch, dass wir gerade Patienten während der Chemotherapie, während der Bestrahlung, vorher schon, nachher in ein ganz angepasstes körperliches Training einbinden. Und wir sehen dann, Lebensqualität ist besser, auch vor allen Dingen diese Müdigkeit, die die Chemotherapie macht, ist weniger und auch so eine psychische Komponente. Eine Patientin, wenn ich ein Beispiel da wählen darf, die war dann bei mir und sagte, ah, Professor Halle, das ist toll, seitdem ich diesen Sport mache. Ja, geht es mir irgendwie viel besser. Und da sage ich, ja, und was sagst du die Familie? Ich sagte, ja, das ist das Allergrößte natürlich. Ich habe 2 Kinder, 12 und 14. Und seitdem ich meine Sportsachen anziehe, also Brustkrebspatientin, seitdem ich meine Sportsachen anziehe und mit der Tasche zum Sport gehe, haben mich meine Söhne nicht mehr gefragt, wie es mir geht und ob ich krank bin. Und das ist genau das, nicht nur an die Krankheit zu denken, sondern die Kinder sehen dann, ah, die Mama, die ist irgendwie, der geht's gut, die geht zum Sport, da wird die keine Erkrankung haben, das wird alles gut sein und müssen gar nicht mehr nachfragen. Und so über solche auch Bilder kann man mit dem Sport ganz viel vermitteln und auch innerhalb der Familie den Druck rausnehmen. Und man sieht, glaube ich, an dem Beispiel sehr schön, dass die sportliche Aktivität die Prognose verbessert, die Lebensqualität vom Patienten verbessert, aber darüber hinaus auch ganz andere Effekte hat.
Ein spannendes Thema, das wir heute haben. Ich freue mich auf die zweite Stunde nach den 11 Uhr Nachrichten. Vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir alle haben, glaube ich, ein gemeinsames Ziel. Wir wollen gerne gesund alt werden. Und wie Sport uns dabei helfen kann, eigentlich sogar muss, denn ohne Bewegung werden wir es nicht schaffen. Das erklärt uns heute Professor Martin Halle von der TU. Es ist sein großes Thema. Und wir wollen gleich so ein bisschen über diese kleinen und großen Erfolge reden. Wie schaffen wir es, uns zu motivieren? Gerade wenn man erst später anfängt, sagt, ich habe nie Sport gemacht. Warum ist es kein Thema? Warum ist es nie zu spät, um damit wirklich zu beginnen? Und warum ist es nicht nur lebens-, sondern auch überlebenswichtig? So, jetzt reden wir mal über das Thema Sport beginnen, auch im Alter. Da ist jetzt jemand, der hört sich das an, was wir gerade so besprechen und sagt, naja, mein Gott, ich bin jetzt weit in den 70ern, ich war jetzt nie so sportlich, es zwickt und zwackt auch da und manches, glaube ich, schaffe ich gar nicht mehr, ich brauche doch nicht mehr anfangen. Und da würden Sie sagen, doch.
Ja, unbedingt muss man anfangen. Es ist nie zu spät. Man kann jederzeit anfangen, ob 70, 75, 85, es ist egal, was auch die Jüngeren an der Stelle auch nochmal berücksichtigen müssen. Es gibt ja auch so, ich habe 20 Jahre Kinder großgezogen, bin übergewichtig und wenn ich jetzt irgendwie mal 100 Meter gehen soll, dann komme ich aus der Puste. Also wir sind ja in vielen Bereichen oder viele in der Bevölkerung sind einfach nicht körperlich aktiv und dann ist es absolut Entscheidende, über die ersten 6 Wochen hinwegzukommen. Und da machen die meisten Fehler dahingehend, dass sie dann anfangen, das 2-3 Mal machen und dann irgendwie sagen, puh, es geht ja doch gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, oder möchten einfach da wieder anschließen, wo sie vor 20 oder 30 Jahren aufgehört haben. Und wenn man dann aber weiß, dass es ganz langsam angefangen, jeden Tag mit ganz geringen Steigerungen, auch wenn es zum Beispiel nur eine Minute, nehmen wir mal an, man fängt mit 5 Minuten am Tag spazieren gehen an. Und dann ist es in der nächsten Woche 6 Minuten, in der darauffolgenden 7 Minuten. Und dann bin ich schon nach 10 Wochen, bin ich schon bei 15 Minuten am Tag zügiges Gehen. Ich habe mich langsam dann an die Belastung gewöhnt, mein Körper auch. Dann bin ich schon beim, man muss es mal sagen, beim Optimum. 15 Minuten am Tag zügiges Gehen ist eine Belastung. Da hat man schon vieles an Gesundheitseffekten erreicht. Also es muss gar nicht sein, 30 Minuten joggen oder auf einen Marathon hin zu trainieren. Ganz sicher nicht. Und auch für die Älteren ist es so, dann ist es vielleicht mal so das Erste, dass man sagt, 3-mal Liegestütz an der Wand. Ja, also man positioniert sich so an der Wand und dann so gegen die Wand drückt man und 3-mal. Und dann sagt man, okay, dann mache ich das nächste Woche 4-mal. Und mache es nicht nur zum Frühstück, Mittag, Abendessen, sondern ich mache es auch, wenn ich aufstehe. Mhm. Und dann die Woche drauf steigere ich weiter. Das heißt, irgendwo beginnen, wo man sagt, ah, das war jetzt irgendwie eine Belastung, die kann ich wirklich durchführen. Und dann sich ein Programm selber geben, was so eine leichte Steigerung hat. Und dann ist es so, dann denkt man dran, ah, habe ich es heute schon gemacht. Dann merkt man auch mal die Muskulatur, ah, okay, da passiert irgendwas im Körper. Und wenn das mal dann auch so umgesetzt wird für, wir sagen gerne dazu, für 6 Wochen, dann ist man über diesem Berg. Nach 6 Wochen gibt es praktisch keinen Schweinehund mehr.
Es ist ja, so, wenn man sagt, dass die Verhaltensmediziner sagen, dass auch nach 6 Wochen hast du eine Gewohnheit, eine neue, die du haben willst, eigentlich im Hirn verankert.
Genau, so ist es. Ja. Und so muss man ein bisschen geduldig sein und dann diese 6 Wochen so gestalten. Aber dann ist man drüber und dann macht es einfach nur noch Spaß.
Mhm. Und vielleicht kann man sich auch selbst so ein kleines Erfolgsbüchlein könnte man doch anlegen, wo man sagt, ich schreibe mir das auf, so richtig, so wie ein kleines Tagebuch führen.
Montag. Unbedingt.
Also und dann da aufschreiben, heute ging es gut, morgen mache ich noch ein bisschen mehr oder nächste Woche mache ich ein bisschen mehr, damit man auch nachlesen kann. Also mit den Augen, man sieht, jawohl, ich schaffe das.
Ja, und man kann auch zurückblicken. Also was ganz interessant ist, man verliert die Relation zu dem, wie man angefangen hat. Meinen Patienten sage ich dazu, also am Anfang sucht euch doch bitte mal eine Teststrecke. Also es kann zum Beispiel sein, die Straße rauf und runter oder um den Block herum oder wie auch immer. Und diese Teststrecke, da soll man dann, guck mal auf die Zeit, wie lange brauche ich dafür und wie habe ich das empfunden? Von der Intensität habe ich viel geatmet, musste ich schneller atmen und wie zum Beispiel war mein Puls? Und diese Teststrecke, das wird genau aufgeschrieben. Und die kann man dann einmal im Monat wiederholen, diese Teststrecke. Und dann ist es erstaunlich, dass man sagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Da war ich gewesen und jetzt sind es zum Beispiel 6 Wochen später. Und dann bin ich so viel schneller in dieser Strecke oder ich bin gar nicht mehr aus der Puste. Kann auch Treppenstufen nehmen, dass man in den 2. Stock hochgeht und also so sich selber diese Teststrecke suchen. Und dann merkt man eben dann, wie schnell das geht, wie man sich verbessert. Aber man kann dann eben auch, wenn man es notiert, genau nachlesen, wie man sich da noch vor 6 Wochen gefühlt hat.
Mhm. Man könnte sich natürlich eventuell auch jemanden suchen.
Unbedingt.
Die Freundin, die Nachbarin, das macht man sagt, komm, lass uns mal versuchen, jeden 2. Tag von mir aus zusammen eine 30 Minuten da irgendwo entlang zu gehen.
Ja, sobald man das mit sozialen Komponenten verknüpft oder wenn man sagt, man kommt nach Hause und nimmt dann noch den Partner noch mal mit und beredet dann den Tag nicht eben beim Abendessen, sondern bei einem Spaziergang von 15 Minuten, kommt dann zurück und geht dann an den Abendbrotstisch. Also das kann man schon auch sehr gut integrieren. Oder in der Mittagspause, warum muss die 30 Minuten dann immer so sein, dass man erstmal eine 15 Minuten isst und dann noch ein Cappuccino trinkt und dann noch mal ein bisschen Quatsch? Da kann man auch mal sagen, eine 15 Minuten davon nutzen, jemanden mitnehmen, sagen, komm, wir gehen nur im Block, unterhalten uns und hat man Bewegung und Soziales kombiniert in der gleichen Zeit.
Man könnte auch seine sein normales Verhalten ein bisschen überdenken. Also ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, nee, da fahre ich jetzt nicht mit dem Auto hin, da nehme ich jetzt das Rad. Oder ich lasse, wo ich kann, ich muss vielleicht nicht jetzt den 30. Stock hochlaufen, aber vielleicht 2, 3 Stockwerke, sage ich, lasse ganz gezielt einen Aufzug stehen, ich laufe die Treppe hoch. So Kleinigkeiten einfach vielleicht auch versuchen,
ja, das ist anzugehen. Absolut, das ist ganz wichtig, dass man sich das aber im Vorhinein klar macht. Also man setzt sich zu Hause hin aufs Sofa und sagt, wie mache ich das jetzt, wenn ich zum Beispiel vorm Fahrstuhl stehe und muss in den 2. Stock. Von jetzt an in der Zukunft meinen Vertrag mit mir und sagen, nee, das ist wirklich so, da gehe ich zu Fuß. In der Situation, wenn ich vorm Fahrstuhl stehe, dann drücke ich, dann fahre ich hoch. Also man muss sich das schon vorher genau überlegen. Oder ich habe mir das irgendwann mal so gesagt und den Vertrag mit mir gemacht, gesagt habe, nee, in München fahre ich immer Rad und nutze das Auto nicht und bin deshalb immer mit dem Rad unterwegs.
Mhm. Und das setzen Sie dann auch bei jedem Wetter um? Oder muss man auch so ehrlich zu sich selber sein und sagen, naja gut, also wenn es jetzt Grotten hagelt, setze ich auch mal aus.
Die Straße gefroren ist und so, ja, klar. Also das,
also es ist schon so, dass man sagen kann, viele kleine Einheiten sind täglich besser als 2-mal in der Woche eine große.
Unbedingt, ganz, ganz sicher.
Also dieses regelmäßige Wiederkehrende.
Ja, genau. Mhm. Und vielleicht kann ich noch eine Sache zu mir selber erzählen. Ich hatte eine Verletzung, Oberschenkel, Muskulatur gerissen, lange gelegen, 2 Monate. Und danach war irgendwie meine Koordination weg, meine Muskulatur war weg. Dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren und habe gemerkt, dass ich nicht mehr freihändig fahren kann. Ich musste immer entweder beide Hände oder eine Hand zumindest am Lenker haben. Martin, das kann jetzt nicht sein. Habe mich fast ein bisschen unsicher gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann trainierst du doch mal. Bin ich erst einige Wochen mit einer Hand gefahren, dann mit der rechten, dann mit der linken Hand. Und irgendwann habe ich dann mal kurz die Hände weggenommen. Und heute ist es so, also seit einem Jahr ungefähr, dass ich keine Strecke mehr mit den Händen am Lenker fahre, weil ich habe genau gesehen, wie gut ich geworden bin von der Koordination. Ich fahre jetzt auch um die Kurven herum auf die Bordsteinkante. Also ich hoffe, dass ich nicht falle. Also, aber das zeigt nur, man kann sich auch in den normalen Situationen, wenn man merkt, da habe ich ein Defizit, da auch wieder rantrainieren. Und ich bin jetzt 62, das funktioniert auch mit 62. Und sogar sehr, sehr gut.
Gerade wenn Menschen eine schwerere Vorerkrankung hatten, Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Geschichten, vielleicht einen Herzinfarkt sogar, die müssen ja Medikamente nehmen, Herr Professor. Wie sind die Erkenntnisse jetzt in Ihrem Lehrstuhl, wie Sport und Medikamentation zusammenhängt? Was bedingt sich da? Was passiert da, wenn jemand sich gut und regelmäßig bewegt? Kann der auch mit den Tabletten ein bisschen was verändern?
Also ganz, ganz wichtig ist, dass man versteht, dass auf der einen Seite die Medikamente natürlich ihren absoluten Platz und Wert haben, dass sie aber als Medikament ja nur eine kleine Sparte beeinflussen. Also Medikamente erhöhen zum Beispiel dann die Aktivität dann von den Gefäßen und das geht über einen Rezeptor und dann ist es genau dieser Weg. Sportlich-körperliche Aktivität, Belastung ist halt etwas, was jenseits dieses einen Rezeptors dann funktioniert in der Breite, sodass die Kombination aus einem Medikament und Lebensstil, Gewicht runter und mehr Bewegung, dann sehr synergistisch ist. Und wir wissen dann schon auch, dass die Effekte dann für die Prognose der Patienten sich deutlich, deutlich durch Lebensstil dann verbessert, wenn es zusätzlich zu den Medikamenten dazugenommen wird. Und was Sie angesprochen haben, ja, das gibt es dann natürlich schon. Also nehmen wir jetzt mal an, dass man auch an den Medikamenten da Veränderungen, also die Dosis zum Beispiel runternehmen kann. Nicht bei allen Erkrankungen möchte ich da nochmal dazu sagen. Mhm. Herzinfarkt zum Beispiel bin ich der Auffassung, da muss es schon so sein, da muss man auch alle Medikamente nehmen, auch in der richtigen Dosierung oder Herzmuskelschwäche. Aber zum Beispiel erhöhter Blutdruck oder Diabetes. Ja, da ist es so, da auf jeden Fall. Und da geht es darum, auch mal die Effekte zu verstehen. wenn man da mal übergewichtig ist und Diabetes hat mit erhöhtem Blutdruck, 10 Kilogramm runter. Klar, wenn ich 110 Kilogramm habe und komme auf 100 Kilogramm runter, dauert halt ein bisschen. Aber der Effekt ist immens. Also wahrscheinlich kann ich eine Tablette komplett weglassen für den Diabetes, kann eine Tablette weglassen für erhöhten Blutdruck oder Blutdrucktablette. Also da kann man dann, wenn Bewegung noch dazukommt, ist es noch mehr, kann man schon ganz schön viel dann positive Effekte erzielen. Also mache ich es manchmal so, dass ich sage, ja, wir müssen jetzt vielleicht erstmal die Medikamente nehmen, aber jetzt liegt es bei Ihnen. Also Medikamente kann ich jetzt, Bewegung müssen Sie umsetzen und Gewichtsabnahme. Und dann sehen wir uns in 3 Monaten oder 6 Monaten wieder. Schauen wir mal, wo Sie da hingekommen sind mit Ihrem Lebensstilumstellung. Und wenn das alles gut funktioniert hat, nehme ich die Tablette raus. Wenn es nicht funktioniert hat, muss ich halt die Tablette weiternehmen. Und so muss man natürlich auch die Patienten ein bisschen dazu auch etwas hin, wenn man so sagt, pushen, ja, dass eben da auch die entsprechende Lebensweise umgesetzt wird.
Aber vom Gefühl her würde ich persönlich jetzt meinen, findet das in der medizinischen Konsultation zu wenig statt. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Vielleicht sagen Sie, stimmt nicht, oder Sie sagen, ja, stimmt, haben Sie recht. Ich habe immer das Gefühl, bei uns wird sehr schnell verordnet, eher mal eine Tablette zu viel als zu wenig verordnet und man berät weniger in diese Richtung, die Sie ja verfolgen jetzt mit Ihrer Art von Medizin, mit an Ihrem Lehrstuhl, dass man sagt, wir schauen uns mal den Menschen gesamt an, wir gucken mal, wie geht's dem, was hat er, was muss er wirklich nehmen, was muss er tun, was könnten wir verbessern. Das kostet natürlich Zeit und Zeit haben wir nicht so sehr in unserem Gesundheitssystem, gell?
Ja, weil wir auch keine Zeit haben für das Gespräch. Also wir hätten schon Zeit dafür, aber es wird nicht honoriert.
Ja,
ja, also es ist wirklich, ein Gespräch bringt, glaube ich, 10,72 Euro. Das muss man sich mal überlegen, ja. Und dann muss man sagen, okay, setze ich mich da für eine Viertelstunde oder 20 Minuten mit meinem Patienten hin. Das ist viel einfacher und schneller, so ein Rezept aufzuschreiben. Und dann hat man auch das Thema damit erledigt. Wir brauchen halt auch da ein anderes Vergütungssystem, dass eben Gratisgespräch, die Anleitung zu mehr Lebensstil, dass das besonders vergütet wird. Da gibt es erste Ansätze dazu schon, aber nicht in der Breite. Dann fehlt auch die entsprechende Kompetenz. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, ja, lassen Sie mal irgendwie Frühstück weg oder Abendessen oder machen Sie Intervallfasten oder hinsichtlich der Bewegung nehmen Sie die Treppen und nicht den Fahrstuhl. Das ist es ja nicht, sondern es geht darum, für den Einzelnen abgestimmt ein kleines Trainingsprogramm dann auch zu entwickeln und das mit demjenigen dann zu besprechen, wieder einzubestellen, zu schauen, ob das funktioniert hat und sonst eine Alternative zu suchen. Ist nicht so ganz einfach. Klar, ist zeitintensiver. Die Patienten aber, die das dann umsetzen, sind glücklich darüber.
Oh ja.
Es ist ein ganz anderes Arbeiten auch, wenn ich das mal so vom medizinisch-ärztlichen Aspekt her betrachte.
Wie könnten wir da hinkommen? Was wäre denn Ihr Wunsch, Ihre Vision?
Also ich glaube schon, dass wir die Vergütung für das Gespräch zwischen
Arzt und
das muss einfach höher sein.
Ja, natürlich, ja.
Und wir sind ganz schnell dabei und wir haben das Geld im System, ohne Frage. Wie schnell bei ein bisschen Zwick-Zwack am Knie ist derjenige Patient dann schon im Kernspinn? Nur gleich mal 500-600 €, da kann ich ganz schön viel sonst beraten. Ja, also wir müssen weg von dem, von dieser sofortigen
Apparatemedizin,
jeder kriegt alles sofort. Da müssen wir weg. Wir hatten eben ja auch Holland oder Dänemark oder die skandinavischen Länder wie Schweden, Finnland angesprochen, die sind da schon auf einem ganz anderen Weg. Denn die wissen, ja, wir können durch diese Beratung viel, viel mehr auch dann langfristig bei den Patienten verändern. Nicht jeder kriegt sofort alles auf dem Tablett serviert. Das bindet natürlich auch Ressourcen, weil dieses Personal wiederum, was diese Untersuchung dann macht, an anderer Stelle fehlt. Die Ärzte sind dann auch, nehmen wir es mal an, die in dem Fall die Radiologen, vielleicht auch ein bisschen von der Menge zu viel. Dann müsste man sagen, die setzt man eher im allgemeinmedizinischen Bereich ein. Und ich sehe, dass wir genug Potenzial hätten.
Mhm. Aber müsste man auch beim Studium, Sie arbeiten ja mit jungen Leuten, Sie sind ja am Lehrstuhl, müsste man da auch schon ansetzen und sagen, wir unterrichten Medizin anders, beziehungsweise wir geben der Prävention innerhalb des Medizinstudiums eine noch größere Bedeutung?
Ja, natürlich, unbedingt. Also das Prävention spielt in der Ausbildung der Medizinstudenten eine sehr geringe Rolle. Die Nachfrage bei den Studenten ist größer werdend. Da ist ein Wechsel auch in deren Verständnis, wie sie Medizin in der Zukunft gerne machen möchten, ist auf jeden Fall da. Und vielleicht darf ich aber da auch noch unsere TU da besonders herausheben, loben gerne auch, aber besonders herausheben der die Exzellenzinitiative der Universitäten, wo die TU auch immer ganz top abschneidet, da war eines der Themen, Fakultäten zusammenzulegen. Und die TU hat es jetzt geschafft, die Medizin zusammen mit den Fakultäten Gesundheit und Sportwissenschaft zusammenzuführen. Das ist doch fantastisch. Heißt es jetzt TUM School of Medicine and Health, also Medizin und Gesundheit übersetzt. Und in die Richtung muss es doch gehen, dass eben die Sportwissenschaftler mehr von der Medizin verstehen und umgekehrt die Ernährung noch aus Weinstephan dazu, die Technologie aus Garching. Mhm. Ich finde das phänomenal. Wir sind da mit der TU, würde ich behaupten, auch damit europaweit, wenn nicht auch weltweit, einen Riesenschritt mit dieser Fusion nach vorne gegangen. Das wird die Forschung beleben, das wird die Ausbildung der Studenten beleben. Das wird weitergehen. Und der Präsident der TU, der Professor Hoffmann, der ist auch sehr dahinterher, dieses Thema auch vielleicht auch als Leuchtturm zu entwickeln.
Absolut. Dieses interdisziplinäre Arbeiten, gerade auch da, wo gelehrt wird, das ist sehr wichtig, ja. In jedem Bereich, nicht nur in der Medizin. Dass man Sachen zusammenführt, die eigentlich zusammengehören und die nicht getrennt voneinander betrachtet werden müssen. Ja.
Unbedingt.
So, jetzt haben wir vielleicht jemanden animieren können, zu sagen, Mensch, das stimmt schon. Also ich will es jetzt auch noch mal probieren. Ich will jetzt auch noch mal mich mehr bewegen. Ich will noch mal ein bisschen mehr Sport machen. Ich will gesünder bleiben, länger durch meine Bewegung. Aber ich will natürlich es genau so machen, wie es für mich auch gut ist. Also wenn man ein maßgeschneidertes Konzept hat mit ärztlicher Beratung. Jetzt können nicht alle zu Ihnen kommen. Ja. Wo schickt man sie denn hin? Was macht denn jetzt jemand, der sagt, ich möchte schon auch da wirklich einen kompetenten Arzt, der mich begleitet oder mich einfach mal berät und mir so ein paar Schritte und Anweisungen an die Hand gibt?
Ja, ich glaube, dass man auf jeden Fall mit seinem Arzt des Vertrauens, dass man mit dem oder derjenigen sprechen muss. Also ob es jetzt der Hausarzt ist, vielleicht zuvorderst, oder der Herzspezialist, der Kardiologe, dass man die oder denjenigen fragt. Es gibt da auch der ein oder andere hat auch so eine Zusatzqualifikation. Die heißt bei den Herzspezialisten Sportkardiologe. Jetzt dann halt so ein bisschen mehr auch so in die Richtung gehen. Oder der andere Hausarzt oder ein oder andere hat auch die Zusatzqualifikation Sportmedizin. Insofern sind das schon diejenigen, an die man sich dann wenden kann, die einem dann auch ein wirkliches Programm, was dann auch da auch sicherlich dann funktioniert, mit an die Hand geben kann.
Und wann geht man besser wieder raus aus einer Beratung?
Ja, das merkt man ja ganz schnell, ja, ob da irgendwie nur gehen Sie mal jetzt mehr Treppen statt Fahrstuhl. Wenn das die Empfehlung ist, dann ist es zu wenig. Sondern es geht ja darum zu sagen, also ich mache das zum Beispiel so, das ist ja ganz einfach, indem ich zum Beispiel mit meinen Patienten sage, passen Sie mal auf, jetzt machen wir doch mal 3 Übungen. Einmal Liegestütz an der Wand, dann sitzen wir an der Wand, dann setze ich mich mit dem Patienten an die Wand. Das sind 30 Sekunden, Liegestütz sind nochmal 10 Sekunden dazu. Und dann gehe ich in Gang und mache mit dem so ein kleines, ich sag mal, Walking oder so Trippellaufen, ja, und sage, das sind die 3 Sachen, die jetzt gemacht werden sollten, ja. Und über die nächsten Wochen, dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder. Mhm. Und das zum Beispiel 10 Minuten am Tag. Ja, das ist so eine ganz praktische Herangehensweise, die kostet nicht viel Zeit. Jeder weiß, wovon man redet. Und die größte Hürde ist immer am Anfang, die erste Übung mal gemacht zu haben. Und das wird bei mir in der Praxis gemacht.
Müsste man vorneweg immer eine große Untersuchung machen, ein Blutbild oder eben das Kardiosystem checken lassen, solche Sachen alles? Wenn man es nicht weiß, vielleicht schon.
Wenn man es nicht weiß, dann vielleicht schon. Da ist es wichtig, dass man auch so ganz einfache Sachen wie der Blutdruck, wie ist der, und auch da so ein Check macht. Aber das ist eigentlich so ein kleiner Check. Dann geht es ja erstmal darum, überhaupt in Bewegung zu kommen. Und wenn man dann nach 6 oder 8 Wochen, wenn man sieht, das passt jetzt schon, dann kann man ja sagen, auch die Intensität oder Umfang kann gesteigert werden. Und da bedarf es dann manchmal schon so des genauen Hinsehens des Arztes oder noch einer weiteren Untersuchung. Was wir dann manchmal als dritte Stufe haben, dass wir sagen, ja, wie ist denn der optimale Trainingspuls? Ja, das ist dann schon für die Ambitionierteren, aber das ist dann auch gut für denjenigen, der eine Krebserkrankung, Herzerkrankung, anderes hat, damit man da eben dann, genau wie beim Medikament, die Milligramm der Dosis weiß, und in dem Sportlichen ist es dann nicht Milligramm, sondern die Pulswerte, die Herzfrequenz, um dann zu sagen, ja, das ist dann der optimale Puls, wo keine Schädigung, aber die optimalen Effekte dann da sind.
Was erleben Sie dann, wenn die Leute nach 6 Wochen also erstmal diese kleinen Übungen, kleinen Anweisungen, wenn die wiederkommen, was sagen die dann?
Ach, die sind, wenn sie es dann umgesetzt haben, sind einfach glücklich, dass sie es geschafft haben, und erzählen dann auch mit großem Lächeln, häufig sogar Lachen, dass es ihnen große Freude bereitet und dass sie jetzt aber den nächsten Schritt gerne von mir wissen wollen. Und dann sage ich, ja, jetzt zünden wir die nächste Rakete.
Was ist das dann?
Ja, dann ist es...
mehr oder was anderes?
Ja, häufig eben dann noch was obendrauf, dann ein mehr, andere Übung, ein bisschen mehr Intensität, denn die Muskulatur muss ja angesprochen werden. Und da geht es darum, eine gewisse Intensität auf die Muskulatur zu bringen, ein bisschen Krafttraining und ein bisschen mehr intensiveres Ausdauertraining. Und das ist dann so in so einer Art Intervall zum Beispiel, dass ich sage, 1 Minute walken und dann langsames Joggen und wieder walking, sodass man auch da ein Intervalltraining hat und vielleicht auch mal so 10 Meter kurz sprinten. Also so eine kleine Änderung des Programms, und das führt dann
die
auch...
Die Kenner sprechen, glaube ich, von HIIT, von High Intensive Training.
Ja, genau. Und ja. Hoch soll halt das Herz-Kreislauf-System angesprochen sein und die Muskulatur. Aber für kurz, und wenn es nur ein paar Sekunden sind, ist schon richtig.
Wenn Sie einen großen Wunsch äußern dürften, jetzt so für die nächsten 5 bis 10 Jahre, wo wir uns gesellschaftlich, wenn es um Sport und Bewegung geht, hinbewegen sollten, was wäre Ihr Herzenswunsch, Ihr Ziel, Ihre Vision, das sagen, Mensch, das, wenn wir schaffen könnten, das wäre toll.
Wir müssen die gesamte Bevölkerung zu mehr Bewegung bringen. Jeden Tag 10, vielleicht 15 Minuten. Das heißt, Appell an die Kindergärten, an die Schulen, an die Universitäten, aber auch die Unternehmen, die dafür Platz schaffen müssen, für diese 15 Minuten. Und sagen, ja, die Pausen in der Schule sind, die Kinder müssen laufen, laufen, laufen. Wir sollten nicht Protektion, dass nicht irgendwie was passiert, dass nicht jemand fällt, zum in der Schule aufpassen. Nein, die sollen raufen, die sollen laufen, so wie es früher war, wenn ich das so sagen darf. Und in den Unternehmen auch zu verstehen, ja, wir sollten auch die Leute, die am Band sind, die im Büro tätig sind, da muss die 15 Minuten eingebaut sein. Und wenn wir das dann auch in den Altenheimen haben und über die gesamte Lebensspanne 15 Minuten am Tag aus Koordination, Kraft und Ausdauer, unser Gesundheitssystem würde die größte Reform haben, nämlich wir würden weniger Geld ausgeben, wir wären fitter, die Leute würden weniger pflegebedürftig sein, und da sollte das Ziel, und das wäre meine Vision für die Zukunft in Deutschland.
Eine Vision, die Sie bestimmt an Ihre Studenten genauso weitergeben.
Ja, die sollen das.
Die müssen es umsetzen.
Und die müssen es umsetzen.
Und sollen, unsere Jungen, ja.
Und die sollen halt dann dafür kämpfen und fighten, denn ja, es sind bisher wenige, die dafür auch sich einsetzen, und die Multiplikation über die Jungen, das ist das, Ja, dafür sollten wir sie nutzen und auch überzeugen.
Ein letztes Wort zu Ihrer Kollegenschaft, die sich, als Sie vor 20 Jahren, glaube ich, haben Sie erzählt, angefangen haben, an der TU eben in dieser Art Präventionsmedizin zu denken, zu forschen und zu lehren. Wie reagieren die heute oder wie begegnen die Ihnen heute?
Ja, die sagen, Martin, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du hast Visionen gehabt, verfolgst die nach wie vor. Ich glaube, sie sind, weil ich auch sehr eng mit denen zusammenarbeite, weil ich auch dann diese Ideen in die Neurologie, in die Onkologie, in die Gynäkologie, in die ganzen Fächer mit hineintrage, dass sie ja sehr eigentlich auch für ihre Patienten glücklich sind, dass dieses Thema bei uns an der TU und am Klinikum rechts der Isar gibt. Und insofern freuen sich, glaube ich, mit mir, aber wir freuen uns gemeinsam.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Wir haben Gerne. Viel erlernt und gefahren und es wäre schön, wenn der ein oder andere sagt, ich bin jetzt motiviert, ich fange jetzt auch wieder an oder ich mache ein bisschen mehr, dann hätten wir unser Ziel erreicht.
Unbedingt.
Vielen Dank, alles Gute weiterhin.
Ja, Ihnen auch, danke.